unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier sind wieder die Pfarrerstöchter. In Gestalt von Sabine Rückert, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, und ihrer Schwester Johanna Haberer, Professorin an der Universität Erlangen für Theologie und Medien.
Hallo Sabine.
Wir befinden uns mitten in der Geschichte, beziehungsweise eigentlich nicht mehr mitten, sondern die Geschichte neigt sich langsam ihrem Ende zu, genauso wie das Leben des David. Also wir befinden uns am Ende der Geschichte des David. Und jetzt ist es interessant, dass das letzte Kapitel, das sich mit Davids Tod beschäftigt und seinem Verschwinden von diesem Planeten, dass das nicht mehr im Buch Samuel steht. Kannst du mir mal erklären, liebe Johanna, warum der Saul und der David in Büchern Samuel 1 und 2 stehen und jetzt das Ende des David im Buch der Könige? Wir betreten also in dieser Sendung ein neues biblisches Buch, das erste Buch Könige. Aber wir verlassen nicht den David, sondern der David zieht sich noch so ein Kapitel, ein, zwei Kapitel rein. Und das verstehe ich nicht.
Ja, wir dürfen, glaube ich, uns diese Vorstellung, wie diese Bücher hintereinander geordnet sind und wie sie entstanden sind, nicht so fest vorstellen. Es ist sehr viel volatiler, als wir uns das vorstellen. In den hebräischen Texten früher, also noch bevor es das Neue Testament gab, wurden im Kopf der Leute, das den Propheten zugeordnet, also die wichtigen Leute, waren da nicht die Könige David oder Salomo, sondern das war der Samuel, der Prophet und Nathan. Das sind die beiden wichtigen. Und man dachte, der Jeremia hat das aufgeschrieben, als seine Prophetenkollegen, die da die Könige machen. Also man hat es von der Sicht der Propheten gesehen und hat diese Bücher nicht als Königsbücher gelesen. Dann wurde das Alte Testament ins Griechische übersetzt und da hatte man dann vier Königsbücher. Also da gab es dann keine Samuel-Bücher, sondern gab es Königsbücher. Und dann irgendwann mal im 13. Jahrhundert ist dann diese Erzählung, wurde das geteilt in Königsbücher und Samuel-Bücher, hat man also die hebräische Variante und die griechische Variante hat man dann vermixt. Und dann ist diese Aufteilung zurück, erst im 13. Jahrhundert wahrscheinlich, also nach Christus, zurück in die hebräische Zählung gewandert. Also je nachdem, nach welcher Perspektive man und nach welchen Schwerpunkten man diese Bücher gelesen hat, so hat man sie dann eingeteilt.
Und so geriet also das letzte Kapitel David in das Buch der Könige.
Ja, und man kann sagen, dass dann damit die Aufgabe von Samuel, dem Propheten, der ja den Saul gesalbt hat, und der den David gesalbt hat und der Nathan, der jetzt dann den Salomo salbt, dass diese Aufgabe das Zentrum ist. Deswegen ist der Tod des David dann im ersten Königebuch.
Ja, es ist ja auch interessant, finde ich, dass wir immer mehr das, was mir an der Bibel so schön gefallen hat, nämlich dass die Leute aus dem Volk auf einmal einen Gott gehört haben und der Gott hat mit ihnen gesprochen. Und das waren also ganz normale Leute, so wie du und ich, die haben auf einmal eine Stimme gehört und dann ging's los. Und jetzt sind wir in Palästen unterwegs. Ja, jetzt gibt's also den König Saul und dessen Hin und Her. Und dann gibt's die Intrigen des Königs David. Und jetzt kommt Salomo mit seinen Geschichten. Also wir bewegen uns jetzt in der ganz normalen, ja, wie man es halt so kennt. Cäsar tat dies und Augustus tat das.
Ja, wir hatten ja auch die Volkszählung das letzte Mal schon, wo man versucht hat, dann so was wie eine Verwaltung zu generieren. Ja. Und immer mehr an den Hof zu ziehen.
Ja.
Und dieses, was Juda hat ja die Ältesten eigentlich als Organisationsprinzip und Israel hat ja nochmal ein anderes Organisationsprinzip, die Familien. Also auf jeden Fall beginnt jetzt sowas wie eine Zentralisierung der Macht. Und ja, jetzt wird die Geschichte von oben erzählt.
Und der Geschichte, genau. Beginnen wir mal mit der Zentralisierung der Macht und der Geschichte von oben. David war alt und hoch betagt. So ging's los mit dem Buch der Könige. Und ganz schlimm, auch wenn man ihn immer mehr in Decken hüllte, wurde ihm nicht mehr warm. Wie alt wird er jetzt gewesen sein?
70?
Ja, schätze ich auch.
Er hat 40 Jahre regiert und ist ungefähr mit 30 an die Regierung gekommen.
Also er ist plus minus 70. Es wurde ihm nicht mehr warm, auch so sehr man ihn auch eingewickelt hat. Da sagten die Diener zu ihm: Man suche für unseren Herrn, den König, ein unberührtes Mädchen, das ihn pflegt und bedient. Wenn es an seiner Seite schläft, wird es unserem Herrn, dem König, warm werden. Das sind ja gute Ideen. Man sucht also jetzt im ganzen Land Israel nach einem wunderschönen Mädchen und man findet
Abishag von Shunem.
Genau, Abishag von Shunem. Also bei mir steht es immer mit Sch.
Es wird entweder so oder so.
Abishag oder Abishag.
Genau.
Also ich sage Abishag von Shunem, wenn es recht ist. Ich finde, es klingt gut. Und brachte sie zum König. Was Abishag dazu sagte, das wird hier nicht überliefert. Das Mädchen war überaus schön. Darin erschöpft sich die Beschreibung ihrer gesamten Erscheinung. Sie pflegte den König und diente ihm, doch der König erkannte sie nicht.
Ja, also, man dachte, dass die Abishag, die schöne junge Frau, den nochmal aufmöbelt. Aber du siehst auch, dass natürlich in diesen alten Schriften ist die Vorstellung von Macht und Potenz schon auch ineinander verwoben. Das sieht man ja, hat man ja auch beim Absalom gesehen, der die Frauen seines Vaters übernommen hat und vergewaltigt hat öffentlich und sich dann als potenter Mann gezeigt hat. Das Gleiche ist hier jetzt sozusagen im Niedergang.
Ja, und der König erkannte sie nicht, heißt natürlich nicht, dass er Alzheimer hatte, sondern war impotent.
Er hat nicht mit ihr schlafen können, ja.
Und es gibt dazu ein Gedicht von Rainer Maria Rilke, wusstest du das? Dass Rainer Maria Rilke der armen Abishag ein Gedicht gewidmet hat.
Es gibt auch eine ganze Menge Malereien, also so der alte, wo du den alten, bärtigen David siehst und die wunderbare, es hat natürlich auch viele Maler inspiriert, diese sehr junge Frau, die versucht, den alten Mann irgendwie nochmal zu erwärmen.
Ja, zu erwärmen. Wie sehr sie da wirklich daran interessiert war, das darf man ja dahingestellt sein lassen. Und auch Rilke hat hier seine Zweifel. Er schreibt nämlich, sie lag und ihre Kinderarme waren von Dienern um den Welkenden gebunden, auf dem sie lag, die süßen langen Stunden ein wenig bang vor seinen vielen Jahren. Und manchmal wandte sie in seinem Barte ihr Angesicht, wenn eine Eule schrie und alles, was die Nacht war, kam und scharte mit Bangen und Verlangen sich um sie. Die Sterne zitterten wie ihresgleichen, der Duft ging suchend durch das Schlafgemach, der Vorhang rührte sich und gab ein Zeichen, und leise ging ihr Blick dem Zeichen nach. Aber sie hielt sich an dem dunklen Alten, und von der Nacht der Nächte nicht erreicht, lag sie auf seinem fürstlichen Erkalten, jungfräulich und wie eine Seele leicht. Jetzt kommt ein Abschnitt, dann kommt Kapitel 2 und dann fährt er fort, der Rainer Maria Rilke. Der König saß und sann den leeren Tag getaner Taten, ungefühlter Lüste und seiner Lieblingshündin, die er pflag. Am Abend aber wölte Abishag sich über ihm, sein wirres Leben lag, verlassen wie verrufene Meeresküste, unter dem Sternbild ihrer stillen Brüste. Und manchmal, als ein Kundiger der Frauen, erkannte er durch seine Augenbrauen den unbewegten, küssellosen Mund und sah, ihres Gefühles grüne Rute neigte sich nicht herab zu seinem Grund. Ihn fröstelte, er horchte wie ein Hund und suchte sich in seinem letzten Blute. Von 1905 ist dieses Gedicht, 120 Jahre alt.
Eine echte Qual für den David auch, muss man ja auch sagen.
Ja, und für die Abishag ist auch nicht schöner.
Für beide.
Ja, die liegen da aneinander gebunden. Man hat sie offenbar um ihn rum gebunden.
Das meint der Rilke. Sie pflegte ihn. Also es ist ja von ihr nicht nur gesagt, dass sie schön ist, sehr schön, sondern dass sie ihn auch pflegte und versorgte und so. Also er hat eine Pflegerin am Ende seines Lebens. Die Abishag wird nur hier erwähnt und dann noch einmal ganz kurz. Da werden wir noch drauf kommen. Da kommt dann nämlich der Adonia und will sie heiraten.
Ach ja, er will sie heiraten?
Ja, der vierte Sohn, von dem jetzt die Rede sein wird, des David.
Aber das ist jetzt noch nicht in unserer heutigen Sendung.
Das ist nicht in unserer heutigen, aber sie wird noch einmal erwähnt. Das sollten wir wissen. Sie wird noch einmal erwähnt, weil dieser vierte Sohn will jetzt, der so ein bisschen verglichen wird mit dem Absalom, der wird dann nochmal zitiert, dass er die Frau des David, die letzte Frau des David haben will.
Aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Natürlich hat sich auch das Tagebuch der Menschheit mit der Abishag und diesem letzten Kapitel befasst. Und natürlich auch die Wahrheit über Eva. Unsere Freunde, die Autoren sind ja dieselben, haben sich hier über David gebeugt und Folgendes geschrieben. Der Überblick über Davids Frauen wäre nicht komplett ohne die schöne Jungfrau Abishag aus dem Dorf Schunem. Man legte sie dem senilen David auf seine alten Tage ins Bett. Genützt hat es nichts. Davids Potenz rührte sich nicht mehr. Wir haben es hier mit der ältesten überlieferten Testosterontherapie der Welt zu tun. Man pflegte die nach Abishag von Schunem benannte Praxis des Sunamitismus bis in die Renaissance hinein, indem man altersschwachen Männern junge Mädchen ins Bett legte. Auch das gehört zum Erbe der Bibel.
Ja, genau, als eine Therapie.
Ja. Mhm. Und sie schreiben dann in die Wahrheit über Eva: Jungfrauen sind die Traumfrauen des Patriarchats. Die patriarchale Matrix ist für uns jene verkehrte Welt, in der von Männern geschaffene Regeln herrschen und Frauen nur ein bestimmtes Set an Rollen zur Verfügung steht. Es ist wie in einem Computerspiel, in dem lediglich eine Reihe von Avataren, von Spielcharakteren vorgegeben ist. Die Tochter, die Mutter, die Ehefrau, die Geliebte, die Sklavin, die Femme fatale oder eben die Jungfrau. Jede dieser Rollen definiert sich über den Mann. Jede dieser Rollen geht einher mit der Kontrolle weiblicher Sexualität. Alle anderen Möglichkeiten sind eliminiert oder gelten als illegitim.
Mhm.
Sehen wir hier auch wieder. Aber, na gut, es ist natürlich auch schon ein bisschen her und wir können froh sein, dass diese Phase hier der Menschheit überwunden
zumindest
ist.
Zumindest in unserem Kulturkreis überwunden ist.
Du hast ja den Adonia schon erwähnt. Der Abschalom ist ja getötet worden bei seinem Aufstand gegen seinen Vater von Joab, gegen den Willen des David. Wir haben es ja das vorletzte Mal ausführlich besprochen. Und der nächste in der Reihenfolge ist Adonia. Adonia, der Sohn der Haggit. Der wittert jetzt morgen Luft, nachdem sein Vater da mit der Abishag nicht mehr fertig wird und auch sonst sich kaum mehr erhebt vom Lager. Da denkt er sich, die Gunst der Stunde werde ich jetzt ergreifen. Es ist ja offenbar ein ganzes Sohngetümmel um den David herum. Und Adonia macht sich jetzt auf.
Ja, und Adonia wäre jetzt sozusagen in der Reihenfolge der älteren Brüder oder der älteren Söhne der Nächste. Es gibt noch einen Dritten, der wird nicht mehr erwähnt, ist wohl verstorben. Wir haben den Amnon, der seine Schwester
Tamar vergewaltigt hat
und von Absalom getötet wurde. Wir haben Absalom, der an seinen Haaren hängen geblieben ist. Dann gibt es noch einen dritten Sohn, von dem eigentlich nichts mehr gesagt wird. Man muss annehmen, dass der verstorben ist. Und dann kommt jetzt Adonia als der Vierte.
Und er trat anmaßend auf und sagte, ich werde König sein. Und er macht das Gleiche, was Absalom auch schon getan hat. Ja. Er besorgt sich 50 Mann, die vor ihm herliefen. Also er schafft sich eine private Wache an.
Eine Privatarmee, ja.
Eine kleine Privatarmee, Wagen und Besatzung. Und sein Vater hatte ihn nie in seinem Leben getadelt und zu ihm gesagt, warum tust du das? Das steht hier. Was muss man denn darunter verstehen?
Also hier wird, glaube ich, nochmal geschildert, wie wir es auch beim Absalom gesehen haben, dass der David seine Nachfolge einfach nicht regelt.
Ja.
Er ist ein typischer alter Herrscher, der keine...
Hat aber Frau Merkel auch nicht gemacht. Frau Merkel hat sich auch so verhalten wie ein typischer alter Herrscher.
Ja, ja. Also jemand, der an der Macht sitzt und die Nachfolge nicht regeln will, weil dann die Dinge irgendwie noch offen sind.
Ja.
Und entweder, weil er den Wettbewerb der Söhne beobachten will, das glaube ich aber gar nicht, sondern er will einfach nicht loslassen.
Ja, das ist so wie bei den Organspende. Bei den Organspendeausweisen, man möchte nicht drüber nachdenken und deswegen beantragt man gar keinen. Und so ist es hier auch.
Also er will auf jeden Fall nicht drüber nachdenken und deswegen sind die Kinder dann auch in der Lage, dass sie halt dann Fakten schaffen wollen. Mhm. Ja, und eigentlich rechtens wäre jetzt der Adonia.
Genau, und es wird dann auch gesagt, er scheint offenbar niemals unangenehm aufgefallen zu sein. Das ist ja wohl damit auch gemeint, dass er nie getadelt worden ist. Er scheint aber auch sonst nicht aufgefallen zu sein. Also ein eher unauffälliger Sohn. Und er ist nach Abschalom geboren, also tatsächlich in der Reihenfolge jetzt dran. Er verhandelt mit Joab. Joab kennen wir ja schon, der hat schon durch allerhand Bluttaten auf sich aufmerksam gemacht und uns hier jetzt durch das ganze Buch David begleitet. Die treue rechte Hand des David, die aber auch manchmal von sich aus zuschlägt.
Und zwar, wenn Konkurrenz droht.
Ja, Konkurrenz droht oder wenn überhaupt auch David etwas droht, handelt er eigenmächtig. Ja. Und mit dem Priester Abiatar, den kennen wir auch, mit dem verhandelt er und fragt die beiden, würdet ihr mir bei dem sanften Putsch, den ich vorhabe, gegen den sterbenden David, würdet ihr mir dabei stehen? Und beide stellen sich hinter ihn.
Also du hast einen Priester und du hast den Militär.
Genau. Ja.
Die hat er versucht, hinter sich zu bringen. Ja.
Den Priester Zadok aber und Benaja und den Propheten Nathan und auch Shimi, Rai und die Helden Davids schlossen sich ihm nicht an. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz was zu den Helden Davids. Wir haben ja eine Reihe der Helden Davids. David hat irgendwann mal eine Liste erstellt von seinen Helden, die für Israel sich eingesetzt haben. Auf dieser Liste fehlt zum Beispiel Joab.
Ja, sind die 30 und die sind die ihm treuen Gefährten und Kämpfer, die zum Beispiel Jerusalem auch eingenommen haben, die da hochgeklettert sind. Also das ist die, wie sagen wir heute, diese besonders ausgebildeten...
Elitetruppe.
Ja, das ist die Elitetruppe. Mhm. Und dann haben wir Benaja, der diese Elitetruppe führt. Mhm. Und dann haben wir den Nathan, den Propheten. Mhm. Und die halten weiterhin zu dem David. Es sind lauter alte Gefährten vom David.
Ja.
Sind lauter alte Männer jetzt.
Ja, aber Joab ist auch ein alter Mann.
Ja.
Und Joab hält nicht zu David.
Ja.
Der macht sich jetzt schon Hoffnungen auf die nächste Generation.
So ist es.
Gut, also sie schließen sich dem jungen Adonia nicht an. Das stört den aber nicht weiter. Er schlachtet beim Stein Sohelet an der Rogelquelle Schafe, Rinder und Mastkälber und macht ein Riesenopfermahl und lädt dazu alle seine Brüder ein, die Königssöhne, sowie alle Männer von Juda, die im Dienste des Königs standen. Nur den Propheten Nathan, den Benaja und die Helden und auch seinen Bruder Salomo lädt er nicht ein.
Also offenbar hat er schon eine Ahnung, dass der eigentliche Konkurrent um die Macht sein Bruder Salomo, der ja deutlich jünger ist wahrscheinlich, der ist vielleicht jetzt 20 oder so, dass der möglicherweise sein Konkurrent um die Macht ist. Und er macht jetzt ein großes Fest. Wir wissen aber nicht so richtig, wozu. Also warum dieses Fest abgehalten wird, das bleibt auch ein bisschen offen.
Ja, er will sich zum König ausrufen und er behauptet ja, also es wird ja dann auch behauptet, er habe sich zum König gemacht. Oder ist das ein Schummelei?
Das ist die Schummelei, die da drin steckt.
Also, jetzt muss ich es aber erst erzählen.
Ja.
Ja. Denn der Nathan geht jetzt zu Bathseba. Bathseba kennen wir, das ist die Dame, die ein Bad nimmt auf dem Flachdach und dann von David herübergeholt und geschwängert wird. Dann wird ihr Ehemann Uriah umgebracht von ihm. Also die ganz üble Phase verbindet sich mit Bathseba. Und Bathseba hat ja dann einen Sohn bekommen, das ist Salomo. Und zu dieser Bathseba geht der alte Nathan und sagt zu ihr, hast du nicht gehört, dass Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist? Also von der Krönung steht da ja gar nichts drin in der Bibel, aber hier wird behauptet, er habe sich zum König gemacht, ohne dass David, unser König, was davon weiß. Komm, ich will dir einen Rat geben, wie du dir und deinem Salomo das Leben retten kannst. Er sagt nicht, wie Salomo König werden kann, sondern wie du dir und deinem Sohn das Leben retten kannst. Offenbar geht er davon aus, wenn der Adonia König wird, dann ist es aus mit dem Salomo.
Da geht er davon aus. Ich glaube, wenn wir auch nochmal angucken, wie der David mit den Saulskindern umgegangen ist, dann ist es auch, denke ich, eine berechtigte Sorge, die Bathseba und ihr Sohn haben müssen.
Geh zum König David und sag ihm, mein Herr und König, du hast doch deiner Magd, also mir, geschworen, dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll auf meinem Thron sitzen. Warum ist denn jetzt Adonia König geworden?
Du musst dir vorstellen, da ist dieser alte Mann, der liegt auf dem Bett und macht sich, was weiß ich, über was Gedanken, auf jeden Fall nicht Gedanken darüber, wie jetzt sein Werk fortgesetzt wird.
Ja, wahrscheinlich tut ihm alles weh.
Es tut ihm wahrscheinlich alles weh. Und jetzt wird eine Intrige gesponnen, so muss man sagen. Mhm. Also erstens, der Nathan stellt die Behauptung auf, der Adonia sei schon mit dieser Einladung, die er ausgesprochen hat, sei zum König schon ernannt worden. Zweitens kommt die Bathseba bei ihm rein und sagt, du hast mir das doch geschworen. Nirgendwo. Haben wir jemals diesen Schwur gelesen?
Nö. Ich wollte dich gerade danach fragen, welche Stelle wir da übersprungen haben.
Wir haben keine Stelle übersprungen. Die erinnert an etwas, woran sich möglicherweise der David auch nicht mehr erinnert.
Ja, und der verlässt sich jetzt ganz auf Bathsheba.
Ja, und auf Nathan. Jedenfalls wird es jetzt ein Machtspiel. Mhm. Es ist auch interessant, dass der Text eigentlich irgendwo auf keiner Seite steht.
Mhm.
Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der Text jetzt den Adonia schlecht findet oder den David findet der Text etwas schlecht.
Mhm.
Aber von Salomon wissen wir noch gar nichts. Wir wissen nicht, ob er schön ist und ob er groß ist und ob er gescheit ist.
Vom Adonia wissen wir, dass er super aussieht und auch dem Absalom alle Ehre gemacht hätte.
Genau. Also das wissen wir und das ist die Ausgangssituation jetzt dieser Nachfolgeintrige, die nun folgt.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es keine große Kunst war, die Bathsheba zu überreden, diesen Schritt zu gehen. Denn die Bathsheba hat sicherlich ein großes Interesse daran, dass ihr einziger Sohn dann König wird.
Das ist ihr Auftritt jetzt.
Das ist ihr Auftritt, ja. Ich meine, wenn man es böse sagt, das war der Grund für das Bad, nicht? Also diese Interpretation gibt es ja auch.
Eine Hörerin hat geschrieben, das sei doch vollkommen klar, dass die Bathsheba da oben auf dem Dach gebadet hat, weil da das Wasser warm wird, weil die Sonne da drauf scheint den ganzen Tag und dann ist das Wasser warm und dann kann man sich dort waschen. Die sei nicht so berechnend gewesen, wie wir es in unserer Sendung angenommen haben. Aber
wir haben es in unserer Sendung gar nicht angenommen, wir haben nur diese Möglichkeit erörtert, die ja auch in der Bibel erörtert wird.
Ja.
Also. Noch während sie mit dem König redet, kommt der Nathan rein und unterstützt sie oder löst sie ab. Sie geht dann raus und der Nathan sagt, ja, das stimmt, du hast das versprochen und jetzt musst du dich dran halten.
Auch der Nathan geht davon aus, dass der Adonia bereits jetzt gekrönt worden ist. Mhm. Ach, die spielen jetzt dem David so vor nach dem Motto, du weißt es doch, dass der gekrönt worden ist oder... Der David ist nicht mehr informiert.
David ist vielleicht auch nicht mehr ganz bei Trost.
Ja, und er ist nicht mehr informiert und der Zugang zu David wird geregelt von anderen.
Ja.
Und jetzt geben sich da im wahrsten Sinn des Wortes die Beraterinnen und Berater die Klinke in die Hand, die jetzt auf jeden Fall den Adonia nicht als König sehen
wollen. Ja, interessant, nicht? Denn auch der Nathan hält offenbar den Salomo für den Besseren.
Ja.
Und für den Geeigneteren, denn sonst hat er ja kein Interesse daran. Er hat ja kein Interesse.
Doch, der hat ein politisches Interesse daran. Der Nathan und Salomo ist ein Jerusalemer.
Ah.
Bathsheba ist eine Jerusalemer. Adonia ist ein Judäer.
Ah.
Also wir haben ja immer wieder die drei Parteien. Mhm. Wir haben die Judäer, wir haben die Nordreichleute und wir haben die Jerusalemer. Mhm. Und die Jerusalemer Partei, die will auf jeden Fall den in Jerusalem geborenen Sohn der Jerusalemer Frau Bathsheba haben.
Mhm. Okay, also das geht um Regionalmächte und um Regionalkräfte. Bayern will den Königsstuhl haben,
genau.
So ungefähr. Ja. Jetzt geht also die Bathsheba, das wird auch geschildert, sie steuern ja nicht nur den Zugang zu Informationen, sondern sie steuern ja ganz offensichtlich auch den Zugang zur Erinnerung. Das ist ja, sie machen ihm ja vor, er hätte was versprochen, was er nie versprochen hat.
Ja.
Und die Bathsheba geht jetzt rein und verneigt sich vor dem König und der König fragt, was willst du? Und sie sagt Folgendes.
Sie sprach zu ihm, mein Herr, du hast deiner Magd geschworen bei dem Herrn, deinem Gott. Dein Sohn Salomo soll König sein nach mir und auf meinem Thron sitzen. Nun aber siehe, Adonia ist König geworden und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Er hat Stiere und gemästetes Vieh und viele Schafe geopfert und hat alle Söhne des Königs geladen, dazu Abjatar, den Priester, und Joab, den Feldhauptmann. Aber deinen Knecht Salomo hat er nicht geladen. Du aber, mein Herr und König, die Augen von ganz Israel sehen auf dich, dass du ihnen kundtust, wer auf dem Thron meines Herrn und Königs nach ihm sitzen soll. Wenn aber mein Herr und König sich zu seinen Vätern gelegt hat, so werden ich und mein Sohn Salomo es büßen müssen.
Und noch während sie mit dem König redet, kommt der Prophet Nathan und man meldet ihm, der Prophet ist da und er tritt vor den König und wirft sich nieder das Gesicht zur Erde und sagt nun zu ihm, lieber König, du hast wohl verfügt, dass Adonia nach dir König sein soll und auf deinem Thron sitzen soll, denn heute ist er runtergezogen. Es sagt also das Gleiche nochmal. Er hat Tiere geschlachtet und macht sich da dicke und man isst und trinkt mit ihm und man ruft, es lebe der König Adonia. Das erzählt er ihm jetzt.
Ja, und er sagt dann noch dazu, das hast du ja wohl verfügt. Also er tut so, als hätte der David die Macht noch in der Hand.
Mhm.
Und will ihn auf jeden Fall nicht beleidigen und sagt, du hast das doch sicher verfügt. Aber die führen ihn natürlich beide ein bisschen in die Irre.
Ja, und sie führen ihn vor.
Mhm.
Und sie sagen ihm, dass sie nicht eingeladen sind.
Mhm.
Wenn nun diese Verfügung wirklich von dir, lieber König, ergangen ist, warum hast du dann uns nichts wissen lassen, dass der Adonia nach dir König wird? Und darauf wird der David also ein letztes Mal sauer. Der denkt sich, was passiert hier im Reich? Und ich habe keine Ahnung, ich sitze hier mit der Abishag und mühe mich hier ab und draußen geht's drunter und drüber. Das muss ein Ende haben. Er bäumt sich noch einmal auf und schwört der Bathseba Folgendes.
Und als sie vor dem König stand, schwor der König und sprach, so wahr der Herr lebt, der mich erlöst hat aus aller Not. Ich will heute tun, wie ich dir geschworen habe bei dem Herrn, dem Gott Israels, als ich sagte, Salomo, dein Sohn, soll nach mir König sein, und er soll für mich auf meinem Thron sitzen.
Er macht also etwas wahr, was er nie geschworen hat.
Auf jeden Fall wird beschrieben, dass der Salomo aufgrund einer Intrige gegenüber diesem alten Mann dann tatsächlich König geworden ist.
Mhm.
Aber ich meine, umgekehrt, der Adonia hat auch seinen Vater nicht gefragt.
Ja.
Also es ist keiner.
Es sind Diadochenkämpfe.
Ja, genau, ja. Ganz normal.
Ja, ganz normale Diadochenkämpfe.
Werbung. Ja.
Moderne Designs, höchste Qualität und Sustainability. All das verspricht das schwäbische Fashion-Label Olymp. Von klassischen Businesshemden bis hin zu stylischer Alltagsmode. Das Sortiment von Olymp ist allumfassend. Mit Green Choice setzt das Familienunternehmen auf nachhaltige Materialien und Verpackungen. Sogar Hollywood-Star Gerard Butler ist überzeugt vom Qualitätsversprechen der schwäbischen Modemarke. Olymp. Business und Casual Looks für jeden Anlass.
Da verneigt sich die Bathseba und wirft sich vor dem König nieder und ruft, ewig lebe mein Herr, der König David. Das war's mit der Ehe. Und dann geht sie wieder. Und der David ruft, man soll den Priester Zadok holen und den Propheten Nathan und den Benaja, den Sohn Jojadas. Und die erscheinen dann und dann trägt er ihnen auf, nehmt das Gefolge eures Herrn und setzt meinen Sohn Salomo auf ein Maultier und führt ihn zum Gihon hinab. Und dort soll ihn der Priester Zadok und der Prophet Nathan zum König von Israel salben und ihr sollt ins Horn stoßen und schreien, es lebe König Salomo. Und dann zieht ihr mit ihm herauf, er soll kommen und sich auf meinen Thron setzen und König werden an meiner Stelle, denn ich habe ihn zum Fürsten von Israel und Juda bestimmt.
Mhm.
So sagt der alte David.
Genau, und der hat jetzt, wenn wir jetzt nochmal die Positionen anschauen, die jetzt mit dem jungen Salomo da runter zu dem Bach Gihon ziehen, dann hat der Zadok und Benaja und Nathan, also er hat Priester, Prophet und Militär bei sich. Der andere hat nur Priester und Militär, der hat keine prophetische Unterstützung. Also nehme ich mal an, dass das auch sicherlich mit Sinn und Verstand aufgeschrieben wird. Die prophetische Unterstützung ist jetzt beim Salomo.
Ja. Und die Gihon-Quelle steht in meinen Fußnoten, ist auch deutlich näher am Palast als die Rogel-Quelle. Also das hier scheint auch wichtig zu sein. Sie liegt dem königlichen Palast näher. Dort wird Salomo zum Priester und zum König gesalbt und empfängt den Zuruf des Volkes. In einer feierlichen Prozession wird der Gesalbte zurückgeleitet und besteigt im Palast den Thron.
Ja, du hast nochmal zwei Spielorte. Auf der einen Seite wird geopfert und da kommen verschiedenste Anhänger aus wahrscheinlich Juda zusammen. Die Ältesten, die erwartet der Adonia, dass die ihn zum König proklamieren. Auf der anderen Seite ist der Salomo und der wird gesalbt, wie der Saul und wie der David. Das ist eine ganz andere Form des Einsatzes, mhm, der Intronisation. Mhm. Das ist nämlich die, wie auch David und Saul, mhm, eingesetzt wurden. Mhm. Also du hast wieder auch unterschiedliche Szenarien und die spielen sozusagen gleichzeitig. Mhm. Aber dann gibt es den großen Jubellärm.
Ja, und den hören die anderen jetzt. Was ich auch noch sagen wollte, ist interessant. Das ist ja wieder ein Zitat dann später im Neuen Testament, dass der Salomo auch auf einem Maultier reitet, ne? Es wird ein Maultier geholt, er sitzt auf einer Eselin und wird dann darunter geführt. Also die Könige sind auf Eseln und Maultieren gesessen. Ja. Also der Priester Zadok und der Prophet Nathan und der Benaja, die ziehen mit Kretern und Peletern hinab, also mit der bewaffneten Spezialeinheit des David, und setzen den Salomo aufs Maultier und führen ihn zum Gihon und der Priester salbt ihn. Und dann bläst man ins Widerhorn und alles Volk schreit, es lebe der König Salomo.
Und wie gesagt, wir als Leser und Leserinnen, mhm, haben bisher vom Salomo, außer dass er geboren wurde und Namen bekam, nichts. Es wird nichts über ihn ausgesetzt. Er ist ein völlig passiver
Ein stilles Kind. Ja. Und dieses ganze Jubelschrei hört der Adonia und alle seine Partygäste. Und da wird es ihnen dann blümerant. Sie haben gerade aufgegessen, steht hier. Und da kommt der Schall herüber. Und der Joab hört ihn zuerst und sagt, was soll denn das laute Lärmen da in der Stadt? Und während er noch redet, kommt ein gewisser Jonathan, der Sohn des Priesters Abiathar. Und der Adonia, also der selbsternannte Königssohn, schreit ihm zu, komm, du bist ein tüchtiger junger Mann, du bringst uns doch bestimmt gute Nachrichten. Aber der Jonathan hat keine guten Nachrichten, sondern sagt, im Gegenteil. Unser Herr, der König David, hat Salomo als König eingesetzt. Er hat mit ihm den Priester Zadok ausgeschickt und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas, samt den Keretern und Peletern und so weiter. Jetzt erzählt er das nochmal, auch dass sie ihn runtergeführt haben zur Quelle und so weiter und dass er jetzt auf dem Thron sitzt. Und deswegen ist dieser Lärm. Und der Salomo, der sitzt bereits dick und fett auf dem Thron und auch die Diener des Königs sind gekommen, um den König David zu beglückwünschen und zu rufen, Gott lasse Salomos Ruhm noch größer werden als deinen und er mache den Thron noch erhabener, als er unter dir gewesen ist.
Also siehst du aber auch, mhm, die Jubelleute sind alle die Jerusalemer Stadtbevölkerung. Mhm. Also die freuen sich jetzt.
Die freuen sich.
Ihr Mann, ja, weil Juda hat eben, mhm, den Adonia und die Nordstämme haben keinen mehr, den sie, mhm, hätten aufstellen können. Also da gibt es keine richtige, mhm, Nachfolgemöglichkeit. Der Absalom hat ja mit den Nordstämmen sehr stark kooperiert. Ja. Das ist dem Adonia offenbar nicht gelungen. Also jedenfalls der Jerusalemer Kandidat
hat gewonnen.
Hat gewonnen und da gibt es jetzt ein Stadtfest.
Ja. Mhm. Und der König soll sich angeblich, so wird ihm berichtet, vom Lager aus, also aus dem Bett heraus tief verneigt haben und gesagt haben, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mir heute gewährt hat, dass mein Nachkomme auf meinem Thron sitzt und dass meine Augen das noch sehen dürfen.
Mhm. Also jetzt endlich hat er sich entschlossen, ja, in letzter Minute
im wahrsten Sinn des Wortes.
Sonst und, wieder Bürgerkrieg.
Aber bei der Party ist jetzt die Stimmung verflogen, mhm, muss ich sagen. Alle werden kreidebleich, mhm, und denken sich, um Gottes Willen, ich bin ja jetzt ein Verschwörer. Mhm. Ja?
Ja.
Und stehen schnell auf und zersprengen sich in alle Richtungen. Also die, mhm, stieben auseinander.
Ja.
Zurück bleibt einsam und verlassen, noch mit vollem Mund, der Adonia. Und da steht, er fürchtete sich vor Salomo. Also der Spieß hat sich jetzt in 0, nichts umgedreht. Und gerade noch hieß es, Salomo ist in Gefahr. Jetzt ist aber Adonia derjenige, der um sein Leben zittert. Alle, die Angst haben, auf der falschen Seite zu stehen, haben sich jetzt schnell nach Hause begeben.
Mhm.
Er aber steht auf und eilt zum Altar und ergriff dessen Hörner.
Ja.
Und man meldete dem Salomo, Adonia hat aus Furcht vor dem König Salomo die Hörner des Altars ergriffen. Mhm. Ist das so eine Art Kirchenasyl?
Genau, das ist Asyl. Du darfst im Machtbereich Gottes keinen töten, mhm, sondern das ist tatsächlich, der greift dann, der Altar, musst du dir vorstellen, der hatte so nach oben gewölbte Ränder.
Mhm.
Das sind die sogenannten Hörner des Altars. Und da hat man sich festgehalten. Und dann war das die Bitte darum, im Machtbereich Gottes Asyl zu bekommen.
Mhm. Mhm.
Daher kommt das Kirchenasyl. Das,
ja,
ist die ganz alte Vorstellung davon, dass im Tempel niemand getötet werden darf und dass auch niemand festgenommen werden,
ja,
darf, sondern dass man da im Machtbereich Gottes sicher ist.
Ja, das ist ja bis heute so. Und die eine oder andere Kirche wurde ja dann angezündet, in denen die Leute.
Ja, das stimmt. Aber es ist auch bis heute so eigentlich in unserem Staat immer gewesen, wenn Flüchtlinge, deren Klärung ihres Aufenthaltsrechts noch nicht geklärt waren, sich in die Kirchengemeinde geflüchtet haben, dann dürfen sie den ganzen Bereich der Kirche nicht verlassen. Mhm. Nur bei der letzten Flüchtlingswelle ist es jetzt, zumindest weiß ich das von Bayern her, so, dass jetzt auch Pfarrer von der Polizei und von der Staatsanwaltschaft angezeigt werden, wenn sie Asylbewerber aufnehmen. Diese Verfahren sind alle im Sand verlaufen, aber unser Staat hat nach der letzten Flüchtlingswelle hier die Politik geändert. Früher wurde das respektiert vom Staat.
Und jetzt kriegen die Ärger.
Ja.
Und der Adonia schreit: König Salomo, schwöre mir zuerst, dass er seinen Knecht nicht mit dem Schwert hinrichten lässt. Und der Salomo verspricht: Wenn er sich wie ein rechtschaffener Mann verhält, dann soll ihm kein Haar gekrümmt werden. Stellt sich aber heraus, dass er Unrecht handelt, dann muss er sterben. Und daraufhin lässt ihn der König Salomo vom Altar wegholen und er fällt vor dem König nieder und er befiehlt ihm: Adonia, geh in dein Haus. Also er kriegt den Stubenarrest.
Na, so ähnlich wie der Absalom auch. Es wird Privatier.
Ja.
Er wird nicht mehr.
Halte dich hier raus.
Genau, halte dich raus aus den Geschäften der Macht. Ja.
Und jetzt kommt ein wunderbares Kapitel, wie der alte Fuchs. Der alte Fuchs David schmiedet noch ein paar letzte Rachepläne. Und das finde ich einen wirklich gut. Also offenbar hat er doch wieder noch ein paar Bewusstseinszellen zusammengekratzt. Denn jetzt schmiedet er einen wunderbaren Plan. Jetzt kommt die Zeit, da David sterben soll. Und jetzt lässt er den Salomo rufen und sagt zu ihm: Ich gehe nun den Weg alles Irdischen. Sei du stark und mannhaft, erfüll deine Pflicht gegen den Herrn, deinen Gott, geh auf seinen Wegen und befolge alle Gebote, Befehle und Anordnungen, die Mose schon niedergeschrieben hat. Dann wirst du Erfolg haben bei allem, was du tust und bei allem, was du unternimmst. Der Herr hat ja gesagt, wenn deine Söhne auf ihren Weg achten und aufrichtig mit ganzem Herzen und ganzer Seele von mir leben, wird es nie ein Nachkommen und auf dem Throne Israels fehlen. Und ist, jetzt geht's los.
Ja, das ist jetzt wieder die theologische Sicht, die wieder jetzt auf das Gesetz Mose verweist. Ja. Und Salomo wird ja auch der sein, der den Tempel für Gott bauen darf.
Ja.
Also jedenfalls, da wird jetzt die ganze Herrschaft Davids nochmal theologisch gedeutet. Wir wissen, das ist eine spätere Schicht gewesen.
Da hat wieder einer was reingeschrieben. Du selbst weißt, was Joab, der gute alte Joab, der alte Bluthund des David, du weißt, was Joab, der Sohn der Zeruja, mir angetan hat, was er den beiden Heerführern Israels, Abner und Amasa, angetan hat. Abner, wir erinnern uns, ist von Joab umgebracht worden, als er ihn in den Torbogen gedrängt hat, nachdem er dessen Bruder Asael umgebracht hat. Also wer noch die letzten Folgen im Kopf hat, weiß es. Und Amasa sollte ja der Nachfolger des Joab werden. Dem hat er doch den ganzen Bauch aufgeschnitten, sodass die Därme herausgekommen sind.
Und hat so getan, als wolle er ihn umarmen.
Genau, das war diese Judas-Situation. Mhm. Das war beides der Joab. Und er hat, und das steht jetzt nicht ausgesprochen und klar formuliert hier, er hat natürlich den Absalom umgebracht. Der am
das steht Hilflos schon klar formuliert. Du weißt, was er mir angetan hat. Er hat mir meinen Sohn getötet.
Ja, das steht dann doch da. Also er meint damit den Absalom. Ja. Das ist natürlich, das ist der Grund für den. Alles andere war ja letztlich im Sinne Davids. Aber dass er den Absalom umgebracht hat, das bringt ihm jetzt hier diesen Fluch ein. Er hat sie ermordet hat mit Blut, das im Krieg vergossen wurde, den Frieden belastet, und mit unschuldigem Blut den Gürtel an seinen Hüften und die Schuhe an seinen Füßen befleckt. Lass dich von deiner Weisheit leiten, sagt der David zu Salomo, und sorge dafür, dass Joabs graues Haupt nicht unbehelligt in die Unterwelt kommt. Ist das nicht wunderbar? Und sorge dafür, dass Joabs graues Haupt nicht unbehelligt in die Unterwelt kommt.
Ja, er verschiebt natürlich diese Verantwortung. Er hätte selber die Verantwortung übernehmen müssen.
Das konnte er nicht. Dazu hat er ihm zu viel zu verdanken.
Ja. Konnte er nicht, aber jetzt verschiebt er die Verantwortung und sagt seinem Sohn, bitte, der muss sterben.
Ja, der muss noch richtig die volle Ladung kriegen. Mhm. Und es ist auch interessant, dass hier von der Unterwelt die Rede ist. Also die alte Bibel hier, der alte Teil, der lässt sich ja da nicht so richtig drauf ein, was mit der Unterwelt so los ist. Wir haben ja mal die Hexe gehabt von Endor, die den alten Samuel da heraufbeschworen hat. Also wo die so genau sind, und es klingt fast ein bisschen griechisch, nicht? Die griechische Unterwelt. Es klingt nach keinem schönen Ort, wo man dann hingeht. Und dann fährt David fort, doch die Söhne Barzillais aus Gilead, die sollst du freundlich behandeln. Die gehören zu denen, die von deinem Tisch essen sollen, denn die sind mir entgegengekommen, als ich vor deinem Bruder Abschalom fliehen musste. Weißt du noch, die haben ihn doch da
die
versorgt.
Die haben ihm geholfen und ja. haben ihn versorgt, haben den Nachschub geregelt.
Genau, die haben
und
den
haben
Nachschub
das, geregelt. Haben ganze, die haben die ganze Truppe vom geflohenen David mit Essen versorgt und anderem.
Und jetzt sieht man auch, wie nachtragend David ist, denn jetzt kommt er auf Chemie zu sprechen. Chemie kennen wir, das ist der
hinter Dein Liebling, gell?
Ja, schon allein wegen dem Namen Chemie finde ich ihn gut. Vor allem, wie der da hinterher rannte, stundenlang und mit Steinen geschmissen hat und geschrien
Eiern und Kartoffeln.
Hat. Scheiß David.
Ja, genau. Jetzt, Jahre später
kommt er auf Chemie zu sprechen und sagt, da ist ja auch noch Chemie vom Stamm Benjamin. Er hat einen bösen Fluch gegen mich ausgesprochen, als ich nach Mahanaim floh. Doch ist er mir an den Jordan dann entgegengekommen und ich habe beim Herrn geschworen, dass ich ihn nicht mit dem Schwert hinrichten werde. Er hat sich ja dann entschuldigt, der Chemie. Und er hat der alte Wendehals. Und der David hat ihm vergeben, aber hat innerlich einen Groll behalten
Nur
gegen
vorläufig.
Den Chemie. Und jetzt muss der Salomo die Drecksarbeit machen. Lass ihn nicht ungestraft, sagt der David zum
ich
Salomo.
Ich habe ja mein Wort gegeben, aber du nicht.
Nee, genau. Du bist ein kluger Mann und weißt, was zu tun ist. Schick sein graues Haupt blutig in die Unterwelt, steht hier. Also, das sind ja Verhältnisse. Auf dem Totenbett hat er nichts anderes zu tun, als noch schnell ein paar böse Flüche aussprechen, um die blutige Erbschaft zu regeln. Und dann entschlief er und versammelte sich zu seinen Vätern und wurde in der Davidstadt begraben. Man kann im Internet das Grab des David aufrufen, da gibt es ein Foto.
Ja, also es ist unklar, wo der David tatsächlich begraben ist. Man hat dann irgendwie auf dem Zion, auf dem Hügel Zion, angeblich ihn begraben und dann immer mal wieder auch verlegt. Aber tatsächlich, wir finden im Unterschied zu vielen anderen Aussagen, wo man genau weiß, wo das Grab ist, hier keine Aussage.
Stimmt.
Also er stirbt und verschwindet, ja. Wir haben ja schon beim Saul gemerkt, wie der David versucht hat, die Nachkommen des Sauls nicht nur zu töten, sondern auch offen liegen zu lassen, dass sie gefressen werden, weil er versuchte, dass es kein Grabmal gibt. Mhm. Wir erinnern uns, dann hat auch die Mutter dieser beiden Söhne so lange gewacht, bis er sie endlich begraben hat. Also der Versuch natürlich, wo ein Ort ist, dort werden auch die Leute sich versammeln und hinpilgern. Und da interessanterweise wird kein Ort genannt und es wird auch keine Beerdigungszeremonie.
Nee.
Der Jakob hat eine riesige Beerdigungszeremonie und alle möglichen, also auch der Abraham und so. Ja. Aber hier…
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja.
Ja, und da steht dann nur noch, dass er stirbt und dass er 40 Jahre regiert hat. Und in Hebron 7 und in Jerusalem 33 Jahre. Und jetzt setzt sich der Salomo auf den Thron und festigte die Herrschaft mehr und mehr. So, bis dahin sind wir jetzt gekommen und damit wollen wir es heute gut sein lassen. Ich wollte noch ein letztes kleines Stückchen vorlesen aus dem Artikel, den ich auch schon mal zitiert habe, von Walter Jens aus der Zeit, aus dem Jahr 1993, zu Weihnachten. Über den König David hat er da geschrieben und da schreibt er auch über seinen Tod. Und das wollte ich jetzt zum Schluss noch verlesen. David musste alt werden, schreibt Walter Jens. Er machte Fehler um Fehler. Wurde traurig und müde, ging einsam und verloren unter Tränen. Am Ölberg umher, musste fliehen, kehrte zurück, die Kräfte versagten, and my ending is despair. Gilt der Shakespeare-Satz nicht auch für ihn? Der junge Mann, der durch seine Liebenswürdigkeit die Menschen bezauberte, war am Ende allein und erkannte im doppelten Wortsinn niemanden mehr. Sein Leben war identisch mit seiner Jugend. Das Alter nahm ihn nicht an. Seine Kräfte waren versiegt. Die Geschichte von David, der Frauen und Männern das Herz brach, dank seiner Kraft, seiner Grazie, seines Esprits, endet traurig. Und eben darum, denke ich, verdient dieser Mann unser Mitgefühl und unsere Achtung.
Als gutes Wort zum Schluss möchte ich gerne David selbst sozusagen zu Wort kommen lassen in der Übersetzung von Arc Nitsche, der wunderbare Bücher über David geschrieben hat. Wer herrscht über Menschen gerecht, wer herrscht in der Ehrfurcht Gottes, ist das Licht des Morgens. ist die Sonne am wolkenlosen Morgen, ist junges Grün aus der Erde, das aufglänzt nach Regen. Ja, gewiss, so steht mein Haus zu Gott, denn er gewährte mir ewigen Bund, geordnet in allem und gehalten. Ja, meinen Frieden und mein Begehr lässt er durchbrechen. Aber die Schurken der Macht, verwehtes Gestrüpp, von Dornen sind sie. Keiner rührt sie an. Ohne Eisengerüste und ohne Waffen nähert sich niemand. Im Feuer verbrennt man's, verbrannt werden sie. Hier ist nochmal die Schlussrache des Davids in seinen eigenen Worten, 2. Samuel 23, genannt.
Dann wollen wir heute unsere Sendung beschließen und wir werden nächstes Mal mit dem König Salomo weitermachen und dessen Auf und Ab begleiten.
Ja, ich denke, an dem David will auch, glaube ich, diese alte Schrift, dieses Alte Testament, ein Exempel in allen Ecken und Enden vom Umgang mit der Macht zeigen. Ich glaube, mit einem verantwortungslosen Umgang mit der Macht und einem glücklosen und glücklichen, alle Varianten sind an dieser Davids Geschichte beschrieben.
Das Alter nahm ihn nicht an. Und die Macht nahm ihn letztlich auch nicht an. Ne?
Das
also
stimmt.
Jedenfalls die, die er dann missbraucht hat auf den letzten Metern.
Ja, also dann werden wir mal sehen, ob der Salomo es besser macht.
Ja, und ich hoffe, dann sind wieder alle dabei, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis dann.
Bis dann.
Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.